Amen. Never let me go. Gott sei Dank. Ihr seid da, gell? Super. Hab mich gefreut auf den Abend zusammen mit euch, weil der Glaube unter uns allen bewirkt etwas, auch wenn man predigt, wenn man eine Mitteilung oder eine Lehre hält, weil man spürt den Hunger, man spürt den einfach eine, wenn die Gegenwart von Jesus hier ist, damit das Wort lebendig wird. In dem Sinn, glaube ich, machen wir heute Abend Beute für den Herrn Jesus. Einverstanden? Sagen, du bist nicht vergebens hier, sondern wir wollen in dieser Anbetung, die jetzt auch weitergeht, die könnte ruhig noch ein oder zwei Stunden länger dauern. Ich wüsste, was machen in der Anbetung. Du auch? Ja, wir warten jeweils nicht auf das Nächste, das üben wir so langsam ein. Anbetung nicht das Vorbereitung für die Predigt nicht die Vorbereitung fürs Dienen nicht das Vorbereitung, dass man endlich nach Hause zum Kühlschrank kann, sondern wir alle. Das Thema heute Abend, ich habe euch dann auch ein paar, nehme euch durch die Folien mit, das eines apostolischen Gebetes, im Kolosserbrief. Empfange dieses apostolische Gebet oder auch, du kannst auch sagen, nutze es. Das sind eigentlich Gebete, die man in den Briefen der Apostel entdeckt. Die haben ja ihre Gebete auch aufgeschrieben. Also nicht nur die Lehre gegeben, sondern auch ihre Gebete aufgeschrieben. Jesus hat ja den Anfang gemacht im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17. Könnt ihr euch erinnern? Da muss irgendeiner von diesen Jüngern, ich nehme an, doch, dass es Johannes war, mitgehört haben und dieses Gebet aufgeschrieben haben. Und du weißt, wenn man Gebete spricht, dann lernt man unheimlich viel über die Person einerseits kennen, wie sie tickt, was ihr auf dem Herzen liegt, was durch dieses Gebet vermittelt wird. Und ich denke, auch in den heutigen Zeiten ist das so ein Gebet anzuschauen oder das auch zu beten, eine wirklich sichere Sache unter uns Christen. Gell? Es ist sicher, die Gebete in der Bibel zu sprechen und mitzubeten. Absolut sicher. Jeder von uns hat auch schon die Situation erlebt, zusammengewürfelte Gebetsgruppen, vielleicht sogar im Hauskreis. Man ist im Kreis und man betet für Anliegen. Und der Bruder links und die Schwester rechts oder du selber, du betest für ein Anliegen und du hörst mit und innerlich sagst du, das sehe ich aber gar nicht so. Oder? Und noch nie, gell, euch ist das alles nie passiert, oder? Oder es stehen die Nationalratswahlen an. Und dann betet einer insbrünstig für einen Kandidaten und du sagst, um Himmels Willen, Herr. Und das ist ja lustig, gell? Aber allerletztlich ein wirklich sicheres Gebet sind die Gebete des Herrn. Sind die Gebete der Apostel, sind die Gebete, die wir wirklich beten können. Und darum hat uns ja irgendwo auch Jesus irgendwo eine Guideline gegeben. Auch Herr, lehre uns beten, nachdem die Jünger ausgesandt worden sind, viel für ihn getan haben. Und dann haben sie langsam nach dem vielen Tun gecheckt, es wäre doch gut, wenn wir beten lernen. Lukas 10, oder? Die Aussendung. Und dann kommen sie zurück und sagen, Herr, lehre uns beten. Also der Herr hat sie ohne Gebetsausbildung in die Ernte geschickt. Finde ich noch interessant. Also mich faszinieren solche Zusammenhänge. Und mich fasziniert jetzt auch, dass irgendwo auch dieses Gebet der Kolosser mir wirklich gut tut, auch in diesen Zeiten. Und ich möchte es eigentlich zusammen mit euch beten, durchgehen und aus diesen Gebetsfragmenten Sachen herausziehen, die eine Relevanz haben. Wenn ein Apostel betet, dann, oder wenn du ein Vater, eine Mutter betet für ihre Kinder, wenn ein Pastor betet für die Gemeinde, wenn ein Hausgruppenleiter betet für die Hausgruppe, dann möchte er ja eigentlich das Beste für die Familie, gell? Also wenn du für deine Kinder betest, dann hast du nicht zuerst das Korrektiv im Sinn, sondern dann betest du, dass sie in dieses Beste durchdrücken. Und wenn ein Gemeindebauer für seine Gemeinde betet, plural, dann hat er das Beste im Blick, dann hat er nicht zuerst die Irrlehren vor sich, hat er nicht zuerst, wo sie irgendwo vom Pferd runtergefallen sind, sondern dann hat er das Gute im Blick, welches vom Heiligen Geist gezeugt worden ist, und er möchte, dass sie durchbrechen ins Leben. Und das ist eine Grundhaltung, die wir kultivieren, dass wenn wir für etwas beten, dass wir das Leben bezeugen, dass wir in diesem Leben Durchbrüche sehen wollen, in den Menschen, für die wir einstehen. Und nicht das Korrektiv in Gebet verpacken oder den Frust in Gebet verpacken oder den Herrn, Herr, du weißt, Doppelpunkt, Anführungszeichen, wie dieser Bruder, jene Schwester und so weiter. Und hier, wir fangen jetzt gleich mal an, wo es heißt, in diesem ersten Vers, ihr könnt ja dann jeweils mitlesen, aber wir gehen Vers zu Vers, gehen wir durch. Ihr findet das im Kolosser 1, wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr gerne mitlesen oder in eurer Übersetzung mitlesen. In dem ersten Vers, wo es heißt, deshalb hören auch wir von dem Tage an, wo wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Das schreibt der Paulus an die Kolosser. Also er und sein Team, welches diese Gemeinde gepflanzt hat, hört nicht auf zu beten. Wir bleiben noch beim ersten Vers, bitte. Wir bleiben also, wo es heißt, wir hören nicht auf. Da spürt ihr ja schon die Herztendenz. Eine Herztendenz, dass er, wenn er etwas hört, dann geht's ins Gebet. Also seht ihr den Zusammenhang. Er hört von ihnen und die erste Reaktion ist, er nimmt es auf ins Gebet. Und wir hören nicht auf dafür, für euch zu beten und zu bitten. Und das, was wir eigentlich hören, und das finde ich in dieser Welt, wo so aufgeladen ist, finde ich das einen super Ansatz, den du kultivieren kannst. Wenn du was hörst, was machst du zuerst mit dem? Und als er, der Vater dieser Gemeinde, wenn er hört, was macht er zuerst? Er hört nicht auf zu beten. Also hören und beten ist der direkte Weg eigentlich unserer Reaktion. Und warum sagst du, ja, das ist ja alles ein bisschen fromm, oder? Wir können doch mal hören und kommentieren. Aber man kann dann kommentieren, nachdem man gebetet hat, in dieser Reihenfolge. Und er hört und er betet. Warum er betet? Weil Jesus in dir ist die nächste Person. Sag mal, er in mir ist die nächste Person. Wirklich die Realität. Er ist die näher als der beste Freund. Er ist die näher als sein Ehepartner. Dein Austauschpartner, dein Chatpartner, wo du eine halbe Stunde pro Tag telefonierst. Aber die nächste Person in dir ist immer Jesus. Darum ist es nicht fromm, wenn wir sagen, wenn wir zu etwas verarbeiten, reflektieren, wenn wir etwas hören, wer bekommt es zuerst mit? Oder mit wem teile ich das zuallererst? Das ist nichts, dass ich das irgendwo abgehoben bin, sondern ganz im Gegenteil, weil er mir der Nächste ist, soll er es auch hören. Möchte ich es teilen mit ihm, noch bevor ich es mit ganz vielen anderen teilen möchte? Das hilft zum Beispiel beim News-Konsumieren, das hilft beim Reels schauen, das hilft unheimlich beim Zuhören der Menschen, das hilft beim Tagesschau anschauen. Es hilft gewaltig, diese enge Verbindung des Hörens. Und dann heißt es eigentlich, ja, von was hört er denn? Was hört er denn? Von was hat er denn von den Kolossern vernommen, nachdem er von ihnen gehört hat? Und wir lesen da in Vers 4, ich habe es nicht mitgebracht, aber ich möchte den Vers 4 kurz lesen, was er denn von ihnen gehört hat. Er hat von ihnen gehört, wir haben von euren Glauben an Christus Jesus gehört und von eurer Liebe für alle Heiligen. Also, das hat ihn bewirkt, dass er inständig für sie weiterbetet. Er hat gehört, wow, die glauben echt Jesus. Und dieser Glauben an Jesus bewirkt etwas, wo sie gesagt haben, wir haben eine Liebe für alle Heiligen. Das ist absolut revolutionär. Also du kannst dir das so vorstellen, wenn du mal deine Hand nimmst, oder nimm mal deine Hand, deine rechte Hand und sagst, der Glauben an meinen Jesus hier befähigt mich zu lieben. Oder? Der Glauben an Jesus befähigt mich, die zu lieben, mit denen ich nicht einverstanden bin. Der Glaube an Jesus lässt mich eine Liebe gegenüber alle Heiligen haben. Wer sind die Heiligen? Alle, die Jesus Christus in ihren Herzen tragen, der Geist, von dem Geist Zeugnis geben, erkauft worden sind und seinem Blut. Das heißt, ich glaube an Jesus, dass auch die katholischen Geschwister, die ihn anrufen, ich lieben darf. Der Glaube an Jesus befähigt mich, Geschwister in einem Lager zu akzeptieren, mit dem ich mich nicht identifizieren kann, weil ich anderer Meinung bin. Der Glaube an Jesus befähigt mich, können wir auch sagen, amerikanische US-Geschwister zu lieben, die Trump wählen. Der Glaube an Jesus befähigt mich, US-amerikanische Christen zu lieben, die tatsächlich Demokraten sind. Die gibt's. Geisterfüllt. Der Glaube an Jesus befähigt uns, umfassend alle Heiligen zu lieben. Ja, das ist überhaupt nicht revolutionär. Das ist einfach, ja. Versteht ihr? Wenn das passiert, wäre das eigentlich die Voraussetzung dieser Einheit von Johannes 17. Gell? Nicht, weil wir so viel zusammen machen, sondern weil wir uns tatsächlich lieben. Und lieben heißt übrigens nicht mit allem einverstanden sein. Gell? Lieben heißt auch streiten können. Aber das hat dem Paulus so, als er das gehört hat, drum musste er sagen, habe ich nicht aufgehört, hören, beten. Gehen wir zum zweiten Vers. Und was betet er? Jetzt fängt er an, ganz konkret zu beten. Nämlich, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller vom Geist verliehenen Weisheit und Einsicht. Schaut das kleine Wörtlein seines Willens. Seht ihr das? Seines Willens. Weil heute wäre es sehr trendy auch zu sagen, dass ich erfüllt werde mit der Erkenntnis meines Willens, welches ich von Jesus segnen und gutheißen lasse, damit ich vom Geist verliehen die Weise und Einsicht habe, endlich mein Leben zu leben. Oder? Wir werden erfüllt mit dem Erkenntnis seines Willens. Und jetzt sind wir plötzlich mitten in diesem Spannungsfeld, mein Wille, sein Wille, sein Wille, mein Wille. Welchen Wille ist denn jetzt wichtig? Hochaktuell. Und wenn wir von der Güte dieses Vaters ausgehen, der Güte dieses Gottes, Jesus sagt, niemand ist gut außer Gott allein. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut. Ich kenne aber einen, der wirklich gut ist. Das ist die Güte von allem. Dieser Vater ist vertrauenswürdig. dass man ihm zumuten kann, dass sein Wille über mir völlig was anderes auslöst, als ich je Menschenwillen an mir erlebt habe. Das heißt, Gott wirbt darum, dass wir uns wieder diesem Willen von diesem Gott anvertrauen können, im Wissen, der missbraucht mich nicht. Der instrumentalisiert mich nicht. Auf sein Wille, das ist die Sicherheit, dass sich mein Wille auch formen kann. Das ist ja gerade irgendwo eine Diskrepanz, denken wir, gell? Weil wir coachen in der Jüngerschaft ja offen, dein Wille muss sich endlich, was möchtest du denn? Und wenn du das wirklich möchtest, was du denn möchtest, dann kann das, kann jetzt, ja, das stimmt schon, aber die männlichen Kollegen unter uns, die auch mal Dienst geleistet haben, gell, und mal in die Armee mussten, etwas vom Ersten, was du lernst in der Armee, dein Wille ist zuerst nicht mal gefragt. In der Armee wird eigentlich der Wille gebrochen. Der individuelle Wille muss zu ein Stück weit gebrochen werden, dass Gefügigkeit, dass du überhaupt so eine Masse formen, befehlen, kommandieren kannst, wenn denn jeder sagt, also Löfti, ich bin jetzt gar nicht einverstanden. Ich schlafe vor, jetzt gehen wir da links durch, nicht rechts. Oder? Wäre absolute Katastrophe. Darum muss etwas gebrochen werden, damit etwas ausgerichtet werden kann. Aber wir sind nicht in einer weltlichen Armee, wir sind in der Armee des Lichts. Und was macht dieser Vater? Er formt unseren Willen, er bricht ihn nicht. Und das muss ganz tief in dich hineinkommen, dass er deinen Willen formt, weil er dich mit einem Willen geschaffen hat, Ja und Nein zu sagen. Aber er muss dich nicht zuerst brechen, damit du endlich gefügig wirst, dass du ein schönes Instrument wirst für sein Reich. Sondern das Schöne ist und das Tolle ist, wir dürfen uns diesem Vater anvertrauen. Und darum konnte sogar Jesus es uns vormachen im Garten Gethsemane und sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich hätte es tatsächlich lieber, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Und er hat gerungen und seine Seele hat ausgeschlagen. Und er wusste es letztlich, ich muss mich dem Willen dieses Vaters fügen. Und in diesem Willen dieses Vaters komme ich auch zur Vollendung in meiner Ganzheit, wer ich bin. Auch mit uns, auch mit dir, auch mit mir. Also, erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Gehen wir zum dritten Satz. Das bewirkt etwas, damit ihr dem Herrn würdig wandelt zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in allem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis Gottes. Damit ihr den Herrn würdig wandelt. Damit ihr von dem Herrn würdig redet oder Meinungen kundtut oder nein, hier ist das Wandeln, das Sein, das Leben. Jochen hat es in dieser, eigentlich eben, belebt sein, Leben sein ist viel umfassender als nur von etwas um etwas sagen. Wandeln. Und eigentlich, ich stelle mir das jeweils so vor, ich bin die wandelnde Visitenkarte vom Herrn Jesus. Eigentlich, gell? Also wenn ich wohin gehe, dann möchte ich, dass Menschen an mir erkennen, mit mir ist etwas anders. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das egal ist oder nicht. Mir ist es nicht egal. Ich möchte eine Haltung haben, auch an meinem Körper, in meinem Aussehen, in meinem Blickkontakt, in meinen Augen, in dem, auch wenn mich niemand sieht, möchte ich mich so benehmen in meinem Wandeln, in meiner Würde, weil ich jemanden repräsentiere. Das tut etwas mit dir, diese Erkenntnis. Ich bin dann jeweils sehr, sehr dankbar, wenn ich mal nicht irgendwo in Winterthur unterwegs bin, wo mich alle oder viele kennen In der Marktgasse habe ich jeweils einen Hut an, da gehe ich relativ schnell durch, so dass, oder? Möglichst viele, dass ich nicht reden muss oder soll. Und kaum geht es dann ein bisschen weiter in die weiteren Gefilde, dann muss ich sagen, wenn es nicht eine christliche Veranstaltung ist, dann sage ich mal, Gott sei Dank, es kennt mich niemand. Und dann kam ich in die Autoraststelle Grauholz und da kommt der Koch rausgerannt, du bist doch der Andreas Keller, bist du nicht auf YouTube, oder? Ich sage, ja, nicht mal im Grauholz kann ich mich bewegen. Ich werde irgendwo beobachtet. Und dann gehst du in eine andere Stadt und du gehst irgendwo noch jemand hin, aber allerletztlich hast du nie die Garantie, dass du jetzt einfach, oh ja, jetzt bin ich undercover, niemand kennt, oder? Nein, nein, du wirst gesehen. Du bist immer Visitenkarte. Darum sagt auch den Paulus im 2. Korintherbrief, ich möchte euch gar keine Empfehlungsschreiben geben, sagt er ihnen, weil ihr sagt, ihr seid der Brief. Ihr seid der Brief Christi. Nicht geschrieben mit Tinte, weil zu dieser Zeit mussten Gläubige teilweise Empfehlungsschreiben mitnehmen von ihren Ältesten, dass sie vertrauenswürdig waren. Und mit diesem Schreiben konnten sie dann woanders hin und sagen, es ist so wie meine, es ist alles okay mit mir. Gell? Du kannst mir vertrauen. Ich bin ausgesandt und alles verhebt. Und er sagt, nein, nein, eigentlich sende ich euch aus und ihr könnt gehen und es wird an euch offensichtlich, man, ihr könnt gelesen werden und eure Herzen werden gelesen. Also das ist dieses Erste, was an diesem, unserem Wandel sichtbar wird. Und nämlich die Liebe, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich versuche es überall einfach mit diesen kleinen Zeichen zu machen. Ein paar Wochen war ich in Berlin und ich schaue immer, wohin ich gehe, wo immer ich etwas bekomme, wo immer ich eine Transaktion mit Menschen habe. Ich möchte, dass sie lesen können. Vielleicht ein zusätzliches Lächeln, vielleicht ein Kompliment, vielleicht eine Anerkennung für ihren Dienst, vielleicht etwas, wo du auf eine Putzkraft im Flughafen zugehst und ihr noch etwas in die Hand drückst und du möchtest einen anderen Duft haben. Und eben, das sind dann diese Werke, die guten Werke, die werden hier noch qualifiziert, oder? Nicht einfach die Werke, die guten Werke. Das wäre mal noch eine andere Botschaft, dass wir jetzt in Zeiten sind, wo wir nicht einfach für ihn arbeiten und möglichst viel machen, sondern wenn wir in dieser Haltung sind und wenn wir in dieser Gesandtschaft leben, dann möchten wir auch darin hineinkommen, wo wir wissen, für das bin ich befugt und für das nicht. Das ist meine Aufgabe und das ist nicht meine Aufgabe. Das können meine Geschwister tun, das ist mein Fokus. Das sind dann die guten Werke. Für dich, nicht weil es für die anderen gut sind, sondern weil du weißt, das kommt aus dieser Haltung heraus. Nächster Vers. Gemäß der Macht seiner Herrlichkeit mit aller Kraft gekräftigt, zu aller Geduld und Ausdauer. Gemäß der Macht seiner Herrlichkeit mit aller Kraft gekräftigt. Das betet er immer, gell? Erinnert euch, das ist immer noch das Gebet von Paulus an seine Gemeinde, von denen er gehört hat, dass sie glaubend an Jesus alle lieben. Und er sagt ihnen, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit sollt ihr gekräftigt werden mit all dieser Kraft zu Geduld und Ausdauer. Wer braucht mehr Geduld und Ausdauer? Danke für die Ehrlichkeit. Geduld ist ja, wir haben es gehört, wir haben jetzt gerade ein frisches Buch wieder raus von Katharina Benziger, gehört zu den Früchten des Geistes. Wenn du also wenig Geduld hast, bist du absolut qualifiziert, diese Frucht in deinem Leben zu empfangen. Oder? Gute Neuigkeiten. Aber Geduld und Ausdauer, wir brauchen es und das ist eine Qualität, die wir eigentlich allerletztlich für das, was vor uns liegt und für das, was wir jetzt gesetzt sind, können wir nicht aus eigener Kraft mustern. Auch eine gute Nachricht, gell? Weil unsere Geduld nicht reicht, auch wenn du sehr geduldig bist. Es wird nicht lange. Aber wenn der Herr sie dir gibt, ist es eine andere Qualität von Geduld, auch eine andere Qualität von Ausdauer. Momentan ist dieses Wort Resilienz sehr in, gell? Habt ihr auch schon gehört? Es gibt Resilienz-Coaching, man lernt eigentlich diese Widerstandskraft einem aufzubauen in uns, damit man mit den Widrigkeiten auch dieser Welt irgendwo fertig wird. Und ich finde es gut, da gibt es tolle Tools und auch Ansätze und Hebel. Aber es gibt eine Resilienz Gottes, die wir brauchen in diesen Zeiten. Es gibt eine Resilienz, die wegtritt aus diesen sichtbaren Unmöglichkeiten. Oh Gott, was kommt noch auf uns zu? Oder ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber so diese Aussagen, im Natürlichen absolut richtig. Ich weiß tatsächlich nicht, was noch auf uns zukommt. Man kann ein bisschen die Bibel lesen, aber oder mal, da kommt noch einiges, oder? Und wenn du dann sagst, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, stimmt das wahrscheinlich auch im Fleisch. Aber wenn du in diese Ausdauer und in diese Geduld von Gott hineingebst, die du eben durch seine Kraft erhältst, dann kannst du tatsächlich sagen, ja, ich bin gesetzt, dass ich jetzt lebe in dieser Welt. Ich bin gesetzt, dass mein Licht immer leuchtet als sämtliche Dunkelheit in dieser Welt. Ich bin gesetzt, dass ich mehr als ein Überwinder bin. Und ich bin gesetzt, dass ich über Mauern springen kann, auch in dieser Welt, ob die Mauern hoch oder klein sind. Ich bin gesetzt, dass ich nicht gestern vor 300 Jahren lebe, sondern ich bin gesetzt, dass ich heute lebe. Offensichtlich bin ich am richtigen Platz geboren, zur richtigen Zeit. Demzufolge bin ich und darf ich dieser Überwinderin, diesen Überwinder sein. Aber das ist nicht Motivationsspeech, das ist nicht Self-Help, das ist nicht Zweckoptimismus. Nein, das ist ganz etwas Tiefes, was gesetzt ist durch den Geist Gottes, da wo wir an ihn andocken. Seid ihr noch da?
Ja.
Gut. Wir sind noch nicht fertig mit dem Gebet. Wollen wir weiter beten? Nächster Vers. Mit Freuden dem Vater dankend, das betet er immer noch, ihr sollt bitte mit Freuden dem Vater danken, der uns tüchtig gemacht hat, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Auch die Kolosser hatten nicht überall zu danken, auch sie hatten nicht nur ein einfaches Leben, auch sie hatten Widerstände und Verfolgung, aber eine Grunddankbarkeit, die uns durchzieht. Und ich muss sagen, ich lerne Dankbarkeit am besten von Menschen, die nichts zu danken haben. Wenn du wirklich Dankbarkeit lernen möchtest, umgib dich mit Menschen, die dankbar sind, unabhängig von ihren Umständen. Ich werde nie vergessen, auch bei meinem eigenen Vater. Das war eine sehr intensive Zeit, noch die letzten Jahre des Lebens. Aber ich habe noch nie einen dankbareren Menschen am Schluss kennengelernt als mein Vater. Manchmal konnte er nichts mehr tun. Manchmal konnte er einfach noch sein oder sitzen oder liegen. Und sonst gar nichts mehr. Aber gleichzeitig war er auch nicht irgendwo so, dass er nur noch irgendwo ganz weg war, sondern er war voll im Geist da, aber alles aus ihm heraus war Dankbarkeit. Jede Handreichung war Dankbarkeit. Jedes Detail war Dankbarkeit. Jede Blume war Dankbarkeit. Jeder neue Tag war Dankbarkeit. Alles zusammengefasst hatte mir noch ein paar Tage vor seinem Hinschied gesagt, das Leben ist einfach schön, oder? Umgib dich mit Menschen, die dankbar sind. Auch wenn eigentlich nicht viel zu danken ist. Und schau mal, wie viele Menschen bitter werden in Umständen drin und da etwas erlischt und dann diese Vorwürfe kommen. Und im Gegenteil, es wird dankbarer und schöner, auch in all diesen Umständen. Denn da habe ich so viel erleben können, lernen können. Und warum? Jetzt schnallt euch an. Es heißt, weil wir somit Anteil haben am Erbe der Heiligen. Du und ich, wir haben Anteil am Erbe. am Erbe Gottes. Ja, einverstanden. Könnt ihr euch erinnern? Wir sind Miterben von Jesus. Lass das mal so auf deiner Zunge vergehen, in deinen Ohren, so Miterbe. Und wir haben jetzt schon in allen Umständen diesen Vorerbbezug durch den Heiligen Geist bekommen, du und ich. Sag mal Vorerbbezug. Ja? Du bist quasi Miterbe, du bist offiziell, bist du Miterbe von Jesus. Der Heilige Geist wird als Vorerbbezug bezeichnet, als dieses Pfand, das du jetzt schon hast, dass du an diesem Reichtum von Jesus Anteil hast. Du sagst, ja, das ist Theorie, ich sehe noch nicht so viel, oder? Ja, sehe es vielleicht noch so viel, aber es ändert nicht an der Tatsache, dass du ein eingesetzter Erbe, eine eingesetzte Erbin bist. Ach, danke für die Begeisterung, die da immer so mit schwallenden Halleluja rufen. Und du sagst, ich weiß im Fall nicht, ob ich noch was erbe. Wahrscheinlich gehe ich mausarm ins Grab. Oder meine Eltern waren arm. Schaut mal, das riesige Puff, was wir in diesem Land haben, nur wegen Erbstreitigkeiten. Oder? Wie sich Geschwister in den Haaren liegen. Wie man Anwälte, die nur davon leben, in diesen Streitigkeiten zu vermitteln. Und wir hocken auf dem größten Dynamit dieses Universums und verhalten uns manchmal so, oder? Also wären wir armengenössig. Wir sind jetzt schon dieser Vorerbbezug, dieses Testament ist ein für alle Mal versiegelt im Himmel. Unterschrieben. Es ist fest. Es kann uns niemand streitig machen. Und das heißt zum Beispiel, dass du weißt, ob du viel oder weniger Geld hast, wenn ich mit sehr vermögenden Leuten zusammen bin, die meinen Gott nicht kennen, weiß ich bin reicher als sie. Viel reicher. Auch an Ressourcen. Viel, viel, viel reicher als sie. Und die sagen, ja, wenn wir nur, oder noch ein paar Millionen mehr und dann ist alles gut. Nein, nein, nein. In Jesus bin ich viel, 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 viel reicher als der reichste Mann oder die reichste Familie in dieser Welt, die ihn nicht kennt. Auch an handfesten Ressourcen, die im Himmel sind. Ja, wer hat denn das Gold in die Goldminen getan? Wer hat die Edelsteine geformt? Wem gehört der ganze Wirtschaftsraum, nicht nur auf Erden, sondern im Himmel? Wem gehört das alles? Ich bin Erbe. I'm set. Mir geht's fantastisch gut. Unabhängig von meinem Bankkonto. Weil dieses Bewusstsein ist, dass ich jetzt schon eine Erbschaft habe, nicht nur in allen geistlichen Segnungen, nach Epheser, sondern ich bin eingesetzt als Miterbe Christus Jesus. Halleluja. Kann ich einen Amen hören?
Amen.
Vielleicht ist der Livestream lauter. Gut. Folie 6, nächster Vers. Er hat uns, wir sind noch zwei Verse, dann sind wir durch mit dem ersten Gebet. Nein, nein. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet. Danke. Nochmal. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet. Amen. Und in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe versetzt. Ah. Das gehört immer noch zur Anbetung. Das gehört immer noch, wo eigentlich dieser Vater für seine Kinder, die ihnen alles das Beste wünscht, dass dieser Vater eigentlich schon in eine Anbetung ausbricht und eine Realität ihnen verkündigt, die sagt, er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet. Nicht, er wird uns einmal erretten oder er hat uns eine Teilerrettung gegeben. Teilerrettung. Die Hälfte gehört zwar immer noch, oder? Aber nein, 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 ganz errettet aus der Macht der Finsternis. Die Finsternis hat kein legales Anrecht an mir. Ich bin aus diesem Raum der Finsternis, bin ich darum versetzt worden. Können wir mal ganz kurz aufstehen? Ganz kurz aufstehen. Wir machen eine ganz kurze Übung. Rechts durch. Sagt mal, also machet mal es Gümpli rechts, nicht bei mir links. Genau, versetzt, okay? Können wir das noch einmal machen? Rechts, versetzt. Und jetzt links, versetzt. Und noch einmal, versetzt. Habt ihr was gemerkt? Du bist noch auf dem gleichen Boden, oder? Oder bist du irgendwo weggebeamt worden? Das ist genau das, was sie eigentlich vermitteln möchten. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen, ihr seid wieder wach. Versetzt, das ist das Geheimnis, dass wir aus dieser Macht des Finsternis versetzt worden sind in das Reich seines lieben Sohnes, das jetzt, heute, wer dir aktiv ist, auch wenn du noch den gleichen Jeff hast, auch wenn du noch die gleiche Frau, den gleichen Mann hast, auch wenn du noch die ungehorsamen Kinder hast, auch wenn noch alles das Gleiche ist und du in dem Job bist, wo du nicht sein möchtest, du bist immer noch versetzt. Ja, irgendwann wird es dann, wenn das und das und das und das ist, dann weiß ich, dass es besser ist. Nein, 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 es fängt in dem Moment an. In dem Moment bist du versetzt. Und legal von diesem Anspruch der Finsternis abgedrängt, dass wir noch nicht versetzt worden sind in dem Sinn in die ewige Ordnung des zukünftigen Zeitalters, wo der Teufel gebunden ist und uns wirklich nicht mehr weder verführen kann noch. Und dann noch im neuen Jerusalem keine Krankheit, kein Leid, nichts. Und er wird uns die Lampe sein. Wir haben es ja heute Abend schon gesungen. Aber die Tatsache, dass du ihm lebst und dass du da in dieser Versetzung lebst, die ist jetzt und heute. Und das müssen wir uns immer mal wieder vergegenwärtigen. Besonders, wenn wir in schwierigen Umständen sind. Auch gemobbt werden übrigens. Verstehst du, äußerlich kannst du dir sehr viel antun. Und äußerlich wissen wir auch, umgib dich manchmal mit Menschen, die gefangen sind, die sind manchmal viel freier als die Freien. Auch schon gemerkt? Weil sie wissen, dass sie in Jesus viel freier sind als die Freien, die gefangen sind. Und darum sind auch die äußerlichen Umstände sind nicht ein Maßstab zuerst das, wie eine Realität in uns ausschaut, sondern eine Realität ist, wir sind in Jesus viel freier als alles, was sogenannt frei ist in ihm. Indem wir, letzter Vers 14, die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Also, ich liebe das Wort, er löst, gell? Er löst. Er erlöst nicht mich selber zuerst oder nicht eine Selbstoptimierung, sondern eine vollkommene erlöst mich aus der Macht der Sünde ins Leben. Das ist so kraftvoll, so powerful. Ihn anzubeten, der er löst. Und darum beten wir auch immer ihn als Erlöser an oder Heiland. Sind ja eigentlich alles Ausdrücke, wo wir denken, das ist noch vielleicht Kinderhauskreis oder das ist noch Kindergruppen, das war noch Kindergottesdienst. Im Fakt sind das ganz, ganz tiefe Wahrheiten in diesen Begrifflichkeiten, dass wenn wir uns die verinnerlichen, dass es nur einen Löser gibt in dieser Welt. Nur einer, der wirklich Erlösung schenken kann, auch in dem, was uns plagt und in dem, was menschlich gesehen unmöglich ist oder deklariert wird, als hoffnungslos abgestempelt wird. Die Vergebung der Sünden. Und darum haben die Religiösen haben gewettert, gell, die Pharisäer. Für sie war es nicht das Problem, dass Jesus geheilt hat. Für sie war das Problem, dass er Sünden vergeben hat. Denn wer kann Sünden vergeben? Niemand kann sich selber Sünden vergeben. Niemand, es gibt keine Macht auf der Erde, die vergeben kann. Niemand. Die schönsten Wunder, aber sie lösen dich nicht von deiner Sünde. Und Wunder können gefaked werden und alles können Wunder passieren, aber Sünden vergeben, dass durch diese Vergebung du wieder einen Stand hast, wo der Vater sagt, es trennt uns nichts. Wir sind eins. Ich in dir, du in mir. Das ist was so radikal, dass das war eigentlich der Grund, warum die religiöse Elite so gefaucht hat. Gell? Undenkbar. Gut, lass uns zusammen am Schluss die nächsten paar Verse noch zusammen proklamieren. Meine Lieblingsfünf Verse, die lohnt sich das immer mal wieder, weil Jesus ist in allem und allem. Weil jetzt fängt es an, wo der Paulus nach diesem Gebet nichts anderes kann, als Jesus in allem und durch allem preisen. Ich möchte euch mal kurz, wenn wir das kurz durchgehen, können wir kurz die drei Folien noch durchgehen? Ich möchte nur kurz, schaut mal, was alles gelb eingezeichnet ist, der ganzen Schöpfung, alles, was in den Himmel und auf Erden ist. Alles ist durch ihn und auf ihn geschaffen. Nächste Folie ganz kurz. Er ist vor allem, alles hat in ihm seinen Bestand, oder? Er hat in allem den Vorhang. Letzte noch. Denn in ihm beschloss er die ganze Fülle, alles diese Superlative. Es gibt nichts Größeres, als alles mit sich zu versöhnen. Also da, er hat keine Worte mehr, dieser gute Apostel. Es gibt keine Worte, diesen Jesus so zu bestaunen und Jesus so in allem durch zu groß zu machen, dass es ein gewaltiger Jubelruf ist. Also, wollen wir gemeinsam noch aufstehen und lass uns diese Abschlussverse da in diesem Teil, das ist so wieder dieses Bekenntnis von diesem apostolischen Gebet. Und das fliegt in diesem Universum, in dieser Atmosphäre, fliegt das entgegen allen Mächten und Kräften, die wieder diesen Jesus aufstehen. Es ist so wunderschön, es ist so stark, es ist so eindeutig, er ist so der Ein unter alle. Lass uns das sagen. Und er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm ist alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, erschaffen worden. Jetzt. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seinen es Throne oder Hoheiten oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Halleluja. Und er ist vor allem. Und alles, wirklich alles, hat in ihm seinen Bestand. Er ist das Haupt des Leibes. Nämlich der Kirche. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn in ihm beschloss er, die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Indem er durch sein Kreuzesblut Frieden stiftete, durch ihn zu versöhnen, sei es, was auf Erden, sei es, was in den Himmeln ist. Amen. Amen. Bleiben wir kurz stehen, dann schließen wir ab. Vater, wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir. Lass uns einfach mal kurz auf Jesus schauen. jetzt wo wir das nochmal proklamiert haben. Und wir proklamiert haben, alles, 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 alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Alles ist an ihm aufgehangen. Und in allem, ob wir das schon können oder nicht, aber er hat sowieso in allem den Vorrang. Und in ihm wohnt die ganze Fülle und die ganze Fülle wohnt in dir durch ihn. Vater, wir danken für deinen Erlösungsplan, dass dieses Kreuz tatsächlich die Welt und alles, was dich abgelehnt hat, sich mit dir versöhnen kann und den wirklichen Frieden bringen kann, den wir brauchen. Alles, was auf Erden ist. Vater, ich bete jetzt einfach, dass du uns an diesem Abend stärkst und dass du uns diesen Einschuss von diesem apostolischen Gebet von Paulus gibst. Vater, wir strecken uns noch einmal aus zu dir und sagen, Gott, lass es in uns beten. Auch wenn wir selber nicht mehr beten können, aber manchmal betet es in uns. Ich bete für die Fähigkeit, dass das, was wir hören, wir mit dir besprechen. Ich bete für die Fähigkeit, dass das, was wir auch über andere Geschwister hören, dass wir das zu dir bringen zuerst. Vater, dass wir nicht Newswire werden, wo wir zuerst News konsumieren, sondern dass die Liebe wächst unter uns. Und dass diese Liebe uns treibt, den Bruder, die Schwester zu dir zu bringen, in dem Wissen, du bist der Oberhirte, du kommst zum Ziel. Vater, die Liebe schließt die Wahrheit nicht aus, die ist verheiratet. Liebe und Wahrheit ist verheiratet. Aber Wahrheit ohne die Liebe, oh weh. Vater, wir danken dir. Und wir wollen dir auch heute an diesem Abend noch einmal sagen, Gott, von dem Jesus sagt, du bist gut. Wir bitten, dass du da und dort im Raum jetzt noch diese Fundamente des Vertrauens einziehst. Auch da, wo wir dich nicht verstehen, wo wir deine Wege nicht verstehen, wo wir vielleicht Entwicklungen nicht verstehen, wo unsere Gebete noch wie auf der Wartebank sind, wo Durchbrüche noch auf sich warten lassen, wo wir Wege gegangen sind, die uns vielleicht enttäuscht haben. Aber Vater, du sagst, wir sollen erfüllt werden mit der Erkenntnis deines Willens. Und dass diese Erkenntnis wirklich einen Frieden in uns bewirkt, auch wenn wir nicht alles verstehen, dass wir dir doch vertrauen können, dass du es gut machst. Vater, wir wollen dir sagen, wir möchten keinen Plan B in unseren Herzen mehr kultivieren. Wenn es nicht mit dir nicht funktioniert, dann funktioniert es mit mir selber. Erlöse uns vom Plan B. Und lass diesen Plan A, dass wir uns vor dir demütigen, deiner gewaltigen Hand und wissen, du führst uns wunderbar. Und wir danken dir, dass der Wille in uns, den du so wunderbar geschaffen hast, Ja zu sagen und Nein zu sagen, dass dieser Wille geformt wird in uns, gestärkt wird, aufgebaut wird. Wir ehren dich, Herr Jesus, dass du willensstarke Anbeterinnen und Anbeter möchtest, die sich dir hingeben und dir vertrauen. Danke, Jesus, dass deine Wege größer sind als die unseren Wegen und deine Gedanken höher sind als die unseren, aber immer besser, immer zielführender, auch wenn wir es nicht sehen. Wir danken dir vielmals. Und so danken wir dir, guter Heiliger Geist, für diesen Siegel über diesem Gebet, dass es uns auch jetzt in dieser Nacht noch begleitet, dass diese Resonanz noch in unserem Herzen ist, dass wir dieses Gebet immer wieder beten dürfen. Und dass wir wissen, es ist sicher. und es verhebt. Danke vielmals. So segne diese Nacht. Und dein Sein und dein Schlafen vor dem Herrn. Und beten um die Nähe des guten Heiligen Geistes. Und um das Ausgießen von Weisungen, von Worten, von Träumen, von Wissen, du warst wach, auch wenn wir geschlafen haben. Und auch wenn unser Geist im Schlaf wach ist, dass er von dir empfängt. Wir danken dir in deinem Namen. Amen.